Ja, wir sind mit der Musikgruppe aus der Ukraine unterwegs in ganz Deutschland. Wir haben 16 Konzerte bei dieser Tour. Gestern war das siebte und wir haben gestern das im Konzert auch erzählt. Alles, was wir an CDs verkaufen und was an Spenden gesammelt wird, das wollen wir einem Kinderheim in der Westukraine zur Verfügung stellen. Wir haben mit unserer Arbeit als Missionswerk in den 60er Jahren angefangen. Damals gab es ja noch den Ostblock. Es gab die Mauer, es gab den Eisernen Vorhang, es gab die Sowjetunion. Die Jüngeren wissen vielleicht gar nicht mehr, was das ist. Es ist schon 11 Jahre her, als die aufhörte zu existieren. Und in dieser Zeit war es also unwahrscheinlich schwer, Menschen zu helfen. Und das Ganze fing eigentlich dadurch an, Christen in der Sowjetunion haben entgegen dem Gesetz Kinder mit dem Evangelium bekannt gemacht, ihre eigenen Kinder. Und das war verboten. Und als das rauskam teilweise, dann gab es auch drakonische Strafen. Da sind einige der Mitarbeiter für ein paar Jahre in Sibirien verschwunden. Und dann gab es Familien, die eben ohne den Versorger waren, weil der Vater in Sibirien war. Und als dann die Frau auf das Amt gegangen ist und hat erklärt, also hört mal, das geht eigentlich nicht, was sollen wir als Familie denn jetzt machen? Dann haben sie zum Teil, das haben wir wirklich gehört in Zeugnissen, als Antwort gekriegt, ich denke, ihr glaubt an Gott. Fragt den doch, dass er euch hilft. Obwohl das Gesetz vorschreibt, dass jedem geholfen wird, auch in der Sowjetunion. Ne? Aber das war das Beste, was sie machen konnten, Gott zu fragen. Und das haben sie getan. Und Gott hat das bewirkt, dass Christen im Westen das sich zu Herzen genommen haben, das Gefühl hatten, sie sollten sich einsetzen und haben dann auf heimlichen Wegen Hilfe ins Land gebracht, zu diesen Familien, wo der Vater im Arbeitslager saß. Und dann haben die Mitarbeiter, die dorthin gefahren sind, es waren meistens Leute, die aus dem Osten waren, slawischer Abstammung, die also nicht aufgefallen sind gleich an ihrer Sprache, dass sie aus dem Westen kommen, die haben dann von den Christen im Osten selbst gehört, als sie gefragt haben, was braucht ihr denn am dringendsten? Das war nicht irgendwie Lebensmittel, Versorgung, Kleidung oder so etwas, was man gedacht hätte, sondern das war, wir brauchen Bibeln. Das haben wir zu wenig. Wir brauchen Bibeln, die auch für Kinder sind, dass Kinder sie verstehen. Gibt es sowas im Westen? Ja. Und dann hat man angefangen, hier im Westen Kinderbibeln in russischer Sprache zu drucken und die dann heimlich rüberzubringen. Und als sich dann alles geändert hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als der Ostblock sich auflöste und man frei rüberfahren konnte, da haben wir dann zum ersten Mal auch die Gesichter zu den Namen gehabt. Die Namen waren sowieso alles Codeworte. Ne? Da gab es den Bruder Anatoli, der hieß in Wahrheit Vassili sowieso, ne? Aber der musste immer geheim halt bleiben, damit er nicht auffällt. Und jetzt war es nicht mehr nötig, das heimlich zu machen, sondern wir konnten nach und nach sogar richtige Missionsstationen in den einzelnen Ländern, in denen wir arbeiten, aufbauen. Und wir machen als Missionswerk es auch nicht so, dass wir neue Gemeinden gründen, sondern die Gemeinden, die bestehen, die unterstützen wir. Und so kommt das also regelmäßig vor, dass in unserer Missionsstation in der Westukraine dann Leute kommen aus einer Baptistengemeinde oder aus einer Pfingstgemeinde oder aus anderen Gemeinden und sagen, wir brauchen dringend 500 Kinderbibeln in Ukrainisch, denn wir machen eine Aktion an der Schule. Habt ihr was? Und dann können wir ihnen die geben, weil wir die haben. Und die müssen wir auch nicht mehr im Westen drucken und teuer darüber transportieren, die werden jetzt im Land gedruckt. Und das ist alles viel günstiger und man kann viel mehr machen und das ist wunderbar. Und dann haben wir gemerkt, was für eine große Not aber immer noch in den Ländern herrscht. Und deswegen hat unsere Arbeit so einen sehr, sehr stark sozial wirkenden Charakter, obwohl es eine christliche Mission ist. Aber es gehört eben beides zusammen. Das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft und eben auch die helfende Hand, da wo die Not ist, da wo wir sehen, dass der Bruder, dass die Menschen leiden, auch da zu sein und ihnen zu helfen. Und so sind auch diese Konzertreisen entstanden, die wir jetzt schon einige Jahre machen. Wir machen aufmerksam auf die Not, von der man ja manchmal, ja, selten, sagen wir mal, selten irgendetwas hört hier im Westen und bitten um Unterstützung. Ich habe unser Missionsmagazin mitgebracht, das liegt hinten aus, könnt ihr euch gerne mitnehmen am Ende des Gottesdienstes, um noch ein paar mehr Informationen daraus zu bekommen. Wir haben auch einen Sprachführer dabei, ukrainisch für Anfänger. Nee, ukrainisch, sind nur ein paar Phrasen drauf. Als Tipp, ukrainisch ist für die deutsche Zunge schwer zu lernen, genauso schwer wie Deutsch für die ukrainische Zunge, ne? Ist so. denke ich mal jedenfalls. Also bei den etwas längeren Worten seid vorsichtig. Es könnte Ausrutscher auf der Zunge geben und so. Und das wollen wir doch auch nicht haben. Aber es ist vielleicht interessant. Wer Interesse hat, darf sich das also auch gerne mitnehmen. Ja, als ich dem Günther die Unterlagen gegeben hatte für das Konzert, hat er mir gleich gesagt, ja du, das ist ja dann an einem Samstagabend, was macht ihr denn am Sonntag? So, ja, da fahren wir dann weiter zum nächsten Konzert. Ja, ist das weit weg? Nee, das ist gar nicht so weit weg. Ja, wollt ihr dann nicht zum Gottesdienst bleiben? Und dann kam das, ja, die Gruppe kann ja nochmal spielen und du könntest ja predigen. So, deswegen bin ich also hier und deswegen müsst ihr mich heute Morgen hören. Gut, ich bin aber nicht neu hier. Ich war ja, wann war das? Anfang Juni war es letzte Mal. Ja, Anfang Juni war es letzte Mal hier und hatte zu euch gesprochen. Weiß auch noch, worum es ging. Es ging darum, dass man sich in der Liebe Gottes halten soll. Dass das das Wichtigste ist. Und das liegt einfach daran, und vielleicht mache ich gerade Fortsetzung an der Stelle. Es passt nämlich so wunderbar. Dass wenn du nämlich etwas wirklich Gutes in deinem Leben erlebt hast, was machst du damit? Sagst, na gut, es war jetzt einmal, kommt nie wieder. Nee, du versuchst es festzuhalten, damit du es immer hast. Ist doch so, oder? Wenn wir was wirklich Gutes erlebt haben, dann wollen wir das auch für immer haben, dann wollen wir das festhalten. Und wenn wir einmal wirklich diese überwältigende Liebe, mit der wir von Gott geliebt werden, erlebt haben, dann wollen wir auch nichts anderes mehr, als diese Liebe immer in unserem Leben zu haben, diese Liebe festzuhalten, da nicht von abzulassen. Und das ist das, was die Bibel den Glauben nennt. Es ist manchmal schade mit den Übersetzungen in verschiedene Sprachen, die wir heute haben, dass da so viel verloren geht vom Original. Wenn du heute irgendwie jemandem sagst, Glaube, was bedeutet das? Wie oft kannst du da vielleicht so hören, ja, kommst du heute Abend zum Konzert? Ich glaube schon, aber ich weiß noch nicht so richtig. So in dieser Richtung sehen viele Leute den Begriff Glauben. Also nicht genau wissen. Aber genau das ist überhaupt nicht damit gemeint. Sondern Glauben, das Wort, das im Griechischen dort steht, Pistis, das bedeutet Vertrauen. Da liegt so etwas wie Zuverlässigkeit drin. Etwas, worauf du dich absolut verlassen kannst. Da liegt Treue drin. Sich anvertrauen können. Sodass ich manchmal also wirklich, wenn ich in der Bibel lese und es ist ein Abschnitt, wo öfter das Wort Glaube kommt, mal ganz bewusst einfach reinlese, Vertrauen. Überall da, wo Glaube steht, Vertrauen reinlese. Und dann sieht das alles auf einmal noch klarer aus. Denn Glauben ist ja nicht, dass wir sagen, oh, wenn wir nur fest genug glauben, dass Gott das tut, was wir gerne haben möchten, dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig, dann wird er das tun. Nein, überhaupt nicht. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Glauben, das ist wirklich Vertrauen in das, was man kennt. Wo man schon erlebt hat, dass man sich da absolut drauf verlassen kann, auf Gott. Machen wir das doch ganz bewusst, wenn wir das lesen, ganz bewusst Glauben durch Vertrauen oder auch durch überzeugtes Vertrauen einfach mal ersetzen. Wenn ich erlebt habe, dass Gottes Handeln an mir, das von seiner Liebe bestimmt ist, so wunderbar ist und dass ich mich voll und ganz auf ihn verlassen kann, dass ich mich vertrauensvoll in seine Arme werfen kann, mich fallen lassen kann, egal wie die Umstände aussehen, dann ist das wirklich das, was die Bibel mit Glauben meint. Dieses Wissen, da ist Halt. Da kann ich mich auf seine Liebe verlassen. Er ist für mich da, wann immer ich ihn brauche. Glauben, das hat Chuck Smith mal so schön ausgedrückt, ist der Ausdruck von der Harmonie deines Herzens mit dem Herzen Gottes. Das habe ich mal aufgeschrieben, habe ich irgendwo in der Bibel hier stehen auf einer Seite. Glauben ist der Ausdruck von Harmonie deines Herzens mit dem Herzen Gottes. Dein Herz wird gleichgeschaltet mit dem Herz Gottes. Das ist Beziehung, enge Lebensbeziehung. Wann immer wir von biblischem Glauben reden, fällt uns automatisch eine Person ein aus dem Alten Testament, von der gesprochen wird, dass sie einen festen Glauben hatte. Und das ist Abraham. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6, lesen wir: Und Abraham glaubte, Klammer auf, vertraute, Klammer zu, dem Herrn und er rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Abraham vertraute dem Herrn und er rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. 1. Mose 15, Vers 6. Wir, die wir glauben, werden im Neuen Testament auch Kinder Abrahams genannt. Und das, was Gott bei uns sucht, ist eigentlich genau dasselbe, was bei Abraham war. Dieses Vertrauen in seine Liebe. Dieses Vertrauen darin, dass Gott treu zu dem steht, was er sich vorgenommen hat. Dass er treu zu seinem Liebeshandeln uns gegenüber steht. Dass sich da eben nichts ändert. So, jetzt komme ich eigentlich zu dem Text, den ich euch vorlesen möchte. Wer mitlesen möchte mit seiner Bibel, es steht im Römerbrief, Kapitel 4. Denn Paulus schreibt hier über den Abraham. Und ich lese die ersten drei Verse und dann von Vers 18 bis 22. Römer 4, 1 bis 3 und 18 bis 22. Ich lese das mal aus einer modernen Übersetzung. Und überall da, wo die moderne Übersetzung ein bisschen schwach ist, werde ich das nochmal sagen und nochmal in einer etwas älteren nachzeichnen. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Warum hat Gott gerade Abraham zum Stammvater des jüdischen Volkes ausgewählt? Bestimmt nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Oder aus älterer Übersetzung, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Gott versprach Abraham, Vers 18, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein, und du sollst zum Vater vieler Völker werden. Abraham glaubte diesen Worten. Dabei schien die Erfüllung dieses Versprechens ganz und gar unmöglich. Denn er selbst war fast 100 Jahre alt und auch seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach menschlichem Ermessen keine Kinder mehr bekommen. Dennoch zweifelte Abraham nicht und vertraute Gottes Zusage. Mit seinem unerschütterlichen Glauben ehrte er Gott. Er war fest davon überzeugt, dass Gott erfüllen würde, was er versprochen hatte. Deshalb fand er Gottes Anerkennung oder eben wörtlich, deshalb wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Da sind wir wieder bei dem allerersten Vers, den ich gelesen hatte, 1. Mose 15, Vers 6. Das sind eigentlich so die Schlüssel des Glaubens Abrahams, die wir hier haben in diesem Bericht des Paulus. Er hat nicht auf die Unmöglichkeit der Situation gesehen. Das sagt sich so leicht, das ist genau das, was wir aber machen, oder? Also ich mache das jedenfalls so. Wenn irgendwie eine schwierige Situation ist, wie oft habe ich das einfach, dass ich mir sage, liebe Zeit, wie soll dieses Problem jemals gelöst werden? Und allzu oft ist es auch so, dass man erstmal versucht zu überlegen, wie kann man alles erreichen? Gibt es nicht irgendeinen Weg? Und erst wenn man sieht, es gibt keinen Weg mehr, dann fällt einem ein, bringen wir das doch zu Gott. Ne? Und wenn es ein schweres Problem ist, dann ist es oft auch ein verzweifelndes Beten. Herr, du weißt, ich weiß nicht weiter und bitte hilf doch. Und es ist alles ganz furchtbar und nur du kannst noch helfen. Besser wäre es, man würde gleich zu ihm gehen, denn er kann wirklich helfen. Wie oft gibt es da Situationen, wo man plötzlich dasteht und einfach nicht weiter weiß. Oder es kommt dann plötzlich der Gedanke, es wäre doch toll, wenn Gott das jetzt so klären würde. Und man hat sofort eine Idee, so müsste das gehen, das wäre doch was. Und wie schnell ist man dann bei dem Punkt, wenn man betet, eben nicht das in Gottes Hände zu legen, sondern zu sagen, Herr, du weißt das Problem, aber ich weiß, wie man es lösen kann. Ich weiß, wie du es lösen kannst, Herr. Mach das doch so und so. Und dann stellt man sich vor, wenn Gott das jetzt so macht, dann ist das Problem behoben, dann ist alles prima. Aber meistens macht Gott es eben nicht so. Und dann steht man wieder da und denkt, ach du liebe Zeit, hätte er das doch gemacht. Oder wenn man ganz frustriert ist, geht man vielleicht so weit, dass man sagt, was nützt das ganze Beten? Gott macht ja doch nicht, worum er ihn bittet. Ne? Wie schnell kann das passieren? Kommt immer darauf an, wie groß das Problem ist, das man da hat. Aber es hat nichts mit dem zu tun, dass man auf den vertraut, dessen Liebe man schon so oft erlebt hat. Bei dem man eigentlich weiß, er weiß schon, wie er das Problem lösen kann. Ich will es ihm geben, ihm in die Hände legen und vertrauen, dass er das Richtige macht. Problem und Vertrauen ist auch immer eine Sache der Perspektive. In einem Bericht mal, wissenschaftlichen Bericht gehört, die Sonne soll etwa 1,2 Millionen Mal größer sein als die Erde. Das sind immer so die Zahlen, die werden so dahin geklatscht und man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen, wie groß das ist. 1,2 Millionen Mal größer als die Erde. Man schätzt, messen kann man es ja nicht, man schätzt, dass die Sonne einen Durchmesser von 1 Million Kilometer hat, etwa. Also ein ganz riesiges Ding. Die Mathematiker gehen dann gleich weiter und haben dann überlegt, wenn man jetzt die Sonne aushöhlen könnte, also in der Mitte alles leer machen und lässt nur außen eine Kruste stehen und die ruhig so dick, 200.000 Kilometer dick, diese Kruste, damit es auch hält, dann könnte man die Erde, ich weiß nicht wie oft, da reinpacken in diese Aushöhlung. Und die könnte sich um sich selbst weiter drehen und würde nicht mit der nächsten Erde zusammenstoßen und es wäre immer noch Platz bis zur Kruste von, sagen wir mal, 100.000 Kilometern. So ein riesiges Ding. Die Sonne. Und ihr habt das bestimmt auch alle schon erlebt. Mir geht das immer so, wenn ich Frühjahr und Herbst morgens zu einer bestimmten Zeit losfahre ins Büro und es ist gerade ein Tag, wo die Sonne schon früh rauskommt. Das Erste, was ich mache, wenn ich aus der Hofeinfahrt rausbiege und die Sonne kommt gerade von vorne, erstmal so und dann die Klappe im Auto runter, damit ich wieder was sehe. Und da ist mir klar geworden, dieser riesige Ball, den wir uns nicht vorstellen können, wie riesig er ist, wenn der uns so direkt in die Augen scheint, es reicht unsere kleine Hand. Einfach kurz davor, damit es nicht in den Augen brennt, damit wir sehen können. So was Kleines wie unsere Hand. Ich habe meine Hand nie ausgemessen. Ich schätze mal, es sind etwa 10 Zentimeter hier. Das reicht schon, um diesen riesigen Ball von meinen Augen fernzuhalten. Und einfach deswegen, weil meine Hand eben viel näher an mir ist als die Sonne. Die ist ja, wer weiß was, weit von der Erde entfernt. Ist immer eine Sache der Perspektive. Ne? Und oft ist es bei uns so, dass uns die Probleme, die wir haben, so viel näher erscheinen als Gott. Aber genau das stimmt eben nicht. Genau das stimmt eben nicht. Gott, der dich liebt, der ist dir viel näher als jedes Problem. Das ist etwas, da kannst du wirklich drauf vertrauen. Gott, der dich liebt, der ist dir viel näher als jedes Problem, das du hast. Es ist tragisch, wenn wir uns auf unsere Probleme konzentrieren und nicht auf unseren Gott und Vater, der uns liebt. Die Bewältigung unseres Problems oder unserer Probleme, die muss auch immer an den Fähigkeiten dessen gemessen werden, der sie bewältigt. Und wenn wir das sind, wenn wir selbst die Probleme zu bewältigen haben, oh, liebe Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste meine Probleme alle bewältigen. Das sind erstmal ganz schwere Probleme, die werden immer schwerer. Aus Chaos wird noch größeres Chaos und es endet meistens mit irgendeiner Niederlage. Aber wenn es Gott ist, der das bewältigt, dann ist es bewältigt. Wenn er es ist, der handeln kann, frei handeln kann, wie er will, wann er will und wodurch er es tun will, dann ist das Problem bewältigt. Vers 20 hier in Römer 4 lesen wir, Abraham zweifelte nicht an Gottes Zusage. Er zweifelte nicht daran, er hat sich daran gehalten, der, den ich kennengelernt habe über die vielen, vielen Jahre. Und die Geschichte Abrahams zu lesen, das sollte man öfter mal wieder machen aus dem ersten Buch Mose, wie Gott mit ihm geredet hat. Und dann kann man wirklich sehen, dass Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt seines Lebens diese Beziehung intensiver geworden ist, dass er Gott besser verstanden hat. Und dass Ereignisse waren, bei denen er seine Niederlagen auch immer noch hatte, aber daraus gelernt hat, wie Gott ist. Und so hat Gott ihn mehr und mehr herangebildet zu einem Menschen nach seinem Herzen. Also das ist eine gewachsene Beziehung. Er zweifelte nicht an Gottes Zusage. Er zweifelte nicht an seiner Liebe. Wir haben im Alten Testament ein ganz klassisches Beispiel für den Zweifel. Es war in der Zeit des Propheten Elisa. In der Zeit, in der im Nordreich Israel immer mehr der Götzendienst aufgekommen ist. Die Leute haben zwar immer auch noch vom Herrn gesprochen und hatten auch noch ihren jüdischen Gottesdienst, aber ohne Inhalt. Sie hatten gleichzeitig die Götzen der Kanaanäer und der umliegenden Völker mit reingenommen und hatten auch all diese schrecklichen Dinge bis hin zu Menschenopfern gemacht, von denen Gott durch die Propheten gesagt hat, das ist mir ein absoluter Graus. Das finde ich furchtbar. Hört auf damit. Und wenn ihr nicht aufhört, dann wird das Unheil über euch kommen. Und so war es auch, dass der Prophet Elisa immer wieder dem König und denen, die es getan haben, das gesagt hat von Gott her. Es wird Bestrafung kommen, weil ihr nicht aufhört. Kehrt um. Und sie haben es nicht gemacht. Und dann lesen wir, steht im 2. Könige Kapitel 6, ab Vers 24, es kam die Zeit, dass die Syrer, meisten Bibeln mit Aramäern wiedergegeben, Israel angegriffen haben und sie haben die Hauptstadt Samaria belagert und haben die gesamte Versorgung abgeschnitten. Und es kam also für die Leute, die in der Stadt lebten, dann zu einer Hungersnot. Die war so extrem, es wird sogar berichtet hier im 2. Buch der Könige, wie teuer das Wenige, was noch da war, dann geworden ist, weil diese große Hungersnot da war. Und die, die gar nichts hatten, bei denen war die Verzweiflung so weit, dass es zu ganz schrecklichen Dingen kam. Und dann wird berichtet in diesem Abschnitt, dass der König von einer Frau hörte, die haben sogar entschieden, ihre Kinder zu essen, damit sie selbst am Leben bleiben. Und er war dermaßen entsetzt von diesem Gedanken, dass er, und das war Ausdruck von Entsetzen, seine Kleider zerrissen hat und dann nicht gesagt hat, das liegt an mir, an meiner Schuld, weil wir die Götzen ins Land geholt haben. Wir sollten zum Herrn zurückkehren und ihn bitten. Nee, sondern er hat gesagt, das liegt an Elisa, diesem Propheten. Der hat auch immer angekündigt, dass sowas kommt. Und jetzt ist es eingetroffen. Ne? Der hat den Teufel immer an die Wand gemalt, jetzt ist er da. Der ist schuld. Wie oft ist das bei Menschen so? Ne? An Gott glauben wir nicht, alles Quatsch. Auch wenn was Schreckliches passiert. Ja, wenn es einen Gott gibt, warum hilft er nicht? Und so. Ne? Auf einmal dann wieder. Also Gott existiert nicht, heißt es bei ihnen, aber wenn er doch existiert, dann als Sündenbock. Ne? Für meine eigenen Fehler, für meine eigene Schuld. Aber ich bin nicht schuldig, an mir kann es nicht liegen. Ne? Das ist so die Haltung, die war auch hier schon da. Und er war also so entsetzt, der König Joram hieß er, von Israel, dass er entschieden hat, der Elisa, heute Abend lebt er nicht mehr, den rotte ich aus. Und dann schickt er jemanden hin, der das übernehmen soll. Und die Geschichte geht überhaupt interessant weiter. Gleich im nächsten Vers lesen wir dann, dass Elisa von Gott her wusste, dass das geschehen wird. Wie oft erlebe ich das in meinem Leben, dass es so Momente mal gibt, wo ich wirklich weiß, Gott hat zu mir geredet. Ganz konkret in einer Sache. Und ich bin jedes Mal absolut begeistert davon, dass Gott zu mir geredet hat. Weil so oft kommt es nicht vor. Aber er redet. Ist schon so. Aber ist nicht täglich. Bei Elisa, wenn wir die Geschichte des Elisa lesen, dann können wir eher sagen, der hat sich gewundert, wenn Gott mal nicht zu ihm geredet hat. Ne? Also der war in ständiger Verbindung mit Gott. Und er wusste genau, was passiert. Er saß in Samaria in seinem Haus mit seinen Freunden zusammen und sagte ihnen, wisst ihr, was dieser Sohn eines Mörders jetzt vorhat? Der schickt einen Mann runter, einen gedungenen Killer, um mich zu töten, weil er mir die Schuld an allem gibt. Wenn der jetzt an der Tür ist, macht die Tür auf, schnappt ihn euch, drängt ihn zurück, denn der König kommt gleich hinter ihm und dem habe ich was von Gott zu sagen. Und genauso kommt es. Die merken, der Mann ist an der Tür, die Freunde stehen auf, reißen die Tür auf, schnappen sich den Typ und kurz danach kommt der König mit einem seiner Offiziere und dann kommt es zu diesem kräftigen Wortwechsel. Der König sagt, du bist schuld und jetzt ist Schluss mit dir. Und Elisa sagt, König, hör auf. Werd endlich mal vernünftig. Ich sag dir, wer schuld ist. Es gibt nur einen, das bist du, weil du die Götzen ins Land geholt hast, weil du den Herrn verlassen hast. Wie oft habe ich euch das gepredigt? Jetzt ist genau das eingetroffen. Schuld liegt nicht bei mir, Schuld liegt nicht beim Herrn, Schuld, König, liegt allein bei dir. Und die Botschaft, die er hat für den König ist, morgen um diese Zeit wird es keine Hungersnot mehr geben. Es wird genügend Mehl für alle geben und wieder, so war das in der Tradition damals, um zu zeigen, genügend, wird sogar gesagt, so billig wird es das zu kaufen geben. Das, was jetzt überhaupt nicht da ist. Und der Offizier oder vielleicht auch irgendein Minister oder was er war, auf den sich der König gelehnt hat, der sagt, ha, Wie soll das denn geschehen? Ist doch absolut unmöglich, so ein Blödsinn. Da müsste Gott ja die Fenster des Himmels aufreißen und das Mehl runterschmeißen. Dann vielleicht. Aber anders doch nicht. Das gibt's nicht. Absolut unmöglich. Und Elisa hat auch für den Mann eine Botschaft. Er sagt, du wirst es sehen. Du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen. Aber du wirst nichts davon abbekommen. Und die Geschichte, sie geht bis ins 7. Kapitel weiter. Berichtet dann, da waren 4 aussätzige Männer, die außerhalb der Stadt lebten, die ja natürlich ebenfalls hungrig waren. Waren im Stadttor, rein konnten sie nicht, brauchten sie ja auch nicht, denn drinnen gab es ja auch nichts mehr zu essen. Und die waren so verzweifelt in ihrer Situation, in dieser Hungersnot, mit dieser Krankheit auch noch behaftet, dass sie gesagt haben, sterben werden wir sowieso. Jetzt mit aller Gewalt in die Stadt rein wollen, das ist Quatsch, die haben ja auch nichts zu essen. Wollen wir nicht einfach zu den Syrern rübergehen? Vielleicht haben die ja Mitleid mit uns. Vielleicht schmeißen sie auch trockenes Brot nach uns, damit wir abhauen. Das sammeln wir dann auf und dann haben wir was zu essen. Ne? Aber wenn wir hier bleiben, sterben wir. Also wir können auch dahin gehen. Selbst wenn die uns umbringen, ist so, kommt auf selbe doch am Ende raus. Aber vielleicht ist ja doch irgendwie eine Chance. Und dann machten die sich auf, in der Dämmerung wird berichtet, diese 4 Mann, schwach wie sie waren, und sind Richtung Heerlager der syrischen Armee gezogen. Und genau wissen wir nicht, was da geschah. Es wird nur zusammenfassend berichtet. Aber es kann sein, dass einer vielleicht ausgerutscht ist, weil die ja schwach waren über die steinigen Wege da. Ne? Und die anderen, die auch schwach waren, haben ihm wieder aufgeholfen. Und da ging das so, oder irgendwie sowas, irgendwelche komischen Töne. Das, was berichtet wird, ist, dass die Syrer etwas Komisches gehört haben. Und dass sie den Eindruck hatten, was wird das sein? Vielleicht waren da 2 auf Wache und der eine hat gesagt, sag mal, hast du das gehört? Ja, ich habe das gehört. Was denkst du, was das ist? Weiß auch nicht. Weißt du, was ich glaube, du? Das hat sich irgendwie wie Kampfwagen angehört. Ich schätze mal, der König von Israel hat die Ägypter oder die Hethiter gedungen mit ihren Kampfwagen als Söldner, um gegen uns zu kämpfen, weil das seine einzige Chance ist. Und der andere hat gesagt, Ägypter und Hethiter mit Kampfwagen? Ja, gegen die können wir nicht kämpfen. Nee, das ist unmöglich. Weißt du was, ich glaube, wir machen uns weg von hier. Und dann sind sie losgerannt durchs Lager und die anderen haben gesagt, wir sind los, ihr seid doch auf Wache, was macht denn ihr hier? Die Ägypter kommen, die Ägypter kommen. Und das ganze Heerlager hat sich aufgelöst. Und das ist das, was berichtet wird. Sie hörten etwas und hatten den Eindruck, Feinde kommen. Ägypter oder Hethiter mit ihren Kampfwagen, um gegen sie zu kämpfen. Sie haben alles liegen und stehen gelassen und sind ab Richtung Heimat, Richtung Damaskus. Und als diese 4 Aussätzigen ins Lager kamen, da war keine Wache, die sie mit dem Säbel gleich niedergemacht hat oder mit dem Speer. Da war niemand. Da waren Pferde und Esel angebunden, da brannte noch Feuer und da stand auch noch Essen auf dem Tisch überall. Und dann haben sie sich erstmal vollgestopft. Und während sie sich am Vollstopfen waren, kam ihnen dann doch Gewissensbiss und sie sagten sich, vielleicht sollten wir zurückgehen zur Stadt und ihnen sagen, dass hier haufenweise Essen ist und dass keiner da ist. Die hungern doch auch alle. Ne? Wäre vielleicht besser, wenn wir das machen. Und dann sind sie also zur Stadt und haben der Wache das gesagt. Und es war ein Riesenaufhebens in der Stadt, wird berichtet. Oh, da ist haufenweise Essen. Und dann wurde es dem König gemeldet. Der König ist aufgestanden in der Nacht, hat sich das angehört und sagt, nee, es geht mir keiner raus. Das ist eine Falle. Die sind so schlau, die Syrer, die wissen genau, wie es uns geht. Die haben sich im Hinterhalt versteckt und warten darauf, dass wir rausziehen, um an das Essen zu kommen. Und dann haben sie die Stadt, dann können sie die Stadt einnehmen. Es geht mir keiner raus. Das ist eine Falle. Schrecklich, ne? Hörst die Nachricht, da ist es wirklich so, glaub mir, ich habe es selbst erlebt. Ach, alles Quatsch. Ne? Wie oft ist das so, Mensch, es gibt wirklich Gott, ich habe ihn erlebt. Ach, Blödsinn, gibt's nicht und so, ne? Erleben wir ja auch oft. Schrecklich. Der König hat sich dann doch weich machen lassen. Einer hat gesagt, hör mal, wir haben ja noch ein paar Pferde, die nicht aufgegessen wurden. Lass uns doch rausziehen. Und dann gucken wir. Wenn es nicht stimmt, kommen wir nicht wieder. Dann haben sie uns umgebracht. Aber wenn wir wiederkommen und berichten können, es ist wirklich so, dann sind wir endlich frei. Dann ist endlich die Hungersnot vorbei. Und er hat zugestimmt und die sind rausgezogen und alles, was sie gefunden haben auf dem Weg bis zum Jordan, das waren die Schlappen und die Waffen und die Mäntel, die Syrer weggeschmissen haben, damit sie schneller laufen können. Und dann kamen sie mit der Botschaft, es stimmt wirklich. Es stimmt wirklich, es ist kein syrischer Soldat mehr da. Das Lager ist leer. Alles, was da ist, sind ihre Geräte, sind ihre Pferde, ihre Esel und das ganze Essen. Und jetzt war es wirklich so. Einen Tag später. Und am nächsten Morgen, als das Volk dann rausziehen durfte, um sich das zu holen, da hat der König genau diesen Offizier, auf den er sich gelehnt hat, sich ausgesucht, dass er sich darum kümmert, dass das ordentlich abläuft. Alle schön zwei und zwei aus dem Tor raus und dorthin ziehen. Aber die Leute waren so hungrig, die haben so ins Tor gedrängt, schreibt der Berichterstatter hier in der Bibel, dass sie diesen Mann niedergetrampelt haben, um schneller rauszukommen. Einfach über ihn weg. Und er ist zu Tode gekommen. Erschreckend, ne? Sein Zweifel. Elisa sagte ihm, du wirst es sehen, aber du wirst nichts davon haben. Erschreckendes Beispiel, wie furchtbar Zweifel enden kann. Von Abraham lesen wir Vers 20, er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Es gibt oft auch Ereignisse in unserem Leben, die wir schwer verstehen. Aber wenn wir dann auch festhalten und wissen, Gott handelt ja immer gleich, nämlich immer aus seiner Liebe, dann wird unsere Hinwendung an ihn dadurch noch intensiver, noch gestärkter. Ein Professor, der Christ war, der hat mal erzählt von einem seiner ehemaligen Studenten, der in die Wirtschaft gegangen ist, eine Karriere gemacht hat, wirklich reich wurde und von dem er dann nichts mehr gehört hat, jahrelang. Der dann Jahre später mal bei ihm angerufen hat und hat gesagt, du, können wir mal reden, können wir uns treffen, ich bin ganz in deiner Nähe. Und dann haben sie sich in einem Café getroffen und er hat erzählt, ja, also es gab eine große Krise, die Firma ist pleite gegangen, ich habe meinen Job verloren. Das ganze Geld, alles, was ich verdient habe, alles ist weg. Ich habe nur die Liebe meiner Frau und Gott. Ich möchte gern wissen, warum hat Gott das zugelassen? Und der Professor sagt, ja, Junge, das kann ich dir auch nicht beantworten. Das weiß ich nicht, warum Gott das zugelassen hat. Aber beantworte mir nur eine Frage. Bist du durch dieses Erlebnis weiter vom Herrn weggekommen? Nee, in keiner Weise. Nee, es ist viel intensiver geworden sogar. Ich habe noch viel mehr seine Liebe und seinen Trost erlebt, wie ich es vorher erlebt habe. Aha. Mhm. Hast du schon Leute gehabt in deiner Umgebung, die Ähnliches erlebt haben wie du? Ja, interessanterweise ja. Hast du mit denen gesprochen? Ja, und ich habe ihnen erzählt, wie es bei mir war und dass ich alles Gott in die Hände gelegt habe und dass er mir ja Trost gegeben hat und es hat ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen und so. Und er konnte sagen, siehste, ich kann dir nicht erklären, warum Gott es zugelassen hat. Aber das Ergebnis kann ich sehen, ne? Dass Gott dich gestärkt hat, dass er dich sogar zu einem Pfeiler für andere gemacht hat, jemand, der anderen helfen kann. Was letztendlich Gottes Absicht weiter damit war, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich weiß, dass Gott immer gleich ist, dass er immer Liebe ist und dass er immer aus Liebe handelt. Und irgendetwas wird er sich dabei gedacht haben. Und wenn es das ist, dass du den anderen helfen kannst, dass du für andere da bist. Muss, wenn ich an so Beispiele denke, auch immer an die Geschichte denken, die hat John Corson mal erzählt, so über den Beginn seiner Arbeit als Pastor in Oregon, ist mit seiner jungen Frau dorthin gezogen in eine Gegend, die also ganz strukturschwach und arm und klein war, in einen Ort, der hatte etwa 1000 Einwohner und hat dort angefangen, unter Hippies, ehemalige Hippies, die dort gelebt haben, zu arbeiten. Und mit der Zeit ist eine Gemeinde entstanden dort. Und Leute aus der Umgebung, nicht nur aus dem Ort, sind in den Gottesdienst gekommen. Und es gab eine Phase, da hat er plötzlich 3000 Gottesdienstbesucher gehabt in diesem Ort, der eigentlich nur 1000 Einwohner hat, weil so viele aus der Umgebung gekommen sind. Und das letzte Mal von ihm gehört habe, vor 2 Jahren, da waren 6000, die dort hingekommen sind sogar. Und er war mal unterwegs, auch wie der Günther jetzt, bei irgendeiner Konferenz und ist dann nach Hause und saß im Flugzeug. Und er sagt, er hatte ein normales Ticket, aber das Flugzeug war überbucht. Und dann kamen die von der Fluggesellschaft zu ihm, haben ihn gefragt, Herr Corson, wären Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen ein anderes Ticket geben? Wir sind überbucht, gerade in der normalen Klasse Economy, da ist alles überbucht. Wir würden Ihnen gerne Platz in der First Class geben. Sind Sie damit einverstanden? Klar, ne? Sagte, da gibt es wenigstens richtiges Essen, dann machen wir. Und die Sitze sind auch breiter und so. Ne? Kein Problem, machen wir. Und dann hat er sich dort hingesetzt und neben ihm saß eine Frau, eine ziemlich kräftige Frau. Und während dem Flug kamen sie ins Gespräch. Und die Frau hat ihm dann irgendwann erzählt, ja, also, wenn ich so glauben könnte wie Sie, aber das kann ich nicht. Ich kann nicht so glauben wie Sie. Ja, wieso nicht? Was ist das Problem? Und dann hat sie aus ihrem Leben erzählt. Sagt, ja, ich habe mir immer gewünscht, irgendwann mal verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Und dann habe ich nicht unbedingt die Figur, die die meisten Männer anspricht. Aber einmal in meinem Leben, da hatte ich einen Mann kennengelernt. Das war der richtige Mann für mich. Dem war das alles egal. Der hat einfach mich geliebt. Als Person. Und wir waren an dem Punkt, dass wir sagten, so, jetzt heiraten wir. Alles war vorbereitet. Und es war der Abend vor der Hochzeit und sie wollten sich nochmal treffen an der Kirche, um zu sehen, ob die Vorbereitungen alle auch richtig laufen, hatten einen Termin ausgemacht. Und sie lief also dorthin und sah schon, in der Straße war Licht und auch Getöse, blinkendes Licht. Und als sie um die Ecke kam, sagt sie, da war das der absolute Schock für mich. Da sah ich sein Auto, ich habe sofort erkannt, auch am Nummernschild, das war sein Auto, total zermatscht. Und da war ein Leichenwagen und in den Leichenwagen hat man gerade so eine Aluminiumbox reingeschoben. Und in dem Moment wusste ich, der Mann meines Lebens, der ist von mir genommen worden. Deswegen kann ich nicht an Gott glauben. Das kann ich nicht. Können Sie das verstehen? Nee, wahrscheinlich können Sie das nicht verstehen. Und John hat dann in seinen Unterlagen gekramt, hat ein kleines Fotoalbum rausgeholt und hat ihr Bilder von seiner Familie gezeigt. Er sagt, hier, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter und das ist meine Frau. Und als hier die beiden ersten Kinder in dem und dem Alter waren, da war ich mit meiner Frau, nicht mit dieser, mit meiner ersten Frau, mal unterwegs in den Bergen. Es war Winter und wir wollten Skifahren und da sind wir mit dem Auto auf Eis ausgerutscht und einen Abhang runtergerutscht. Und das Auto ist mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt. Und als ich wieder wach wurde, wieder zu mir kam und der Notarzt kam und der Rettungswagen, da habe ich erfahren, dass meine Frau sofort tot war bei diesem Unfall. Und er hat ihr erzählt, und als ich dann eben aus dem Krankenhaus rauskam und dann eine Woche später dort in meiner Wohnung saß und die Wäsche der Kinder zusammengelegt habe, da habe ich auch gefragt, warum. Aber ich habe nicht in der Weise warum gefragt, wie du jetzt gerade warum gefragt hast. Ich habe gefragt, warum, Herr, was hast du vor? Denn was ich erlebt habe, das kann ich ja nicht verdrängen. Das kann ich auch durch eine so schwere Situation, und das hat wehgetan, kann ich es nicht einfach ad acta legen und sagen, das war bisher nicht. Und ich habe seine Liebe erlebt. Deswegen war für mich ganz klar, was hast du vor, Herr? Es war keine Anklage, sondern eine Frage, was kommt, was hast du jetzt vor mit mir? Was willst du mit mir tun? Geprägt von diesem Wissen, dass er aus Liebe handelt, auch wenn es schwer zu verstehen ist. Und das Ganze ging, ich will es kurz mal, das Ganze ging einfach so weiter, die Frau fing an zu heulen und hat ihm gesagt, so möchte ich auch glauben können. Und er hat ja gesagt, du, es gibt nur einen einzigen Weg, ganz ehrlich zu Gott kommen und sagen, hier hast du mein Leben, es tut mir leid, was bisher in meinem Leben gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe. Nimm es in deine Hände, dir soll es gehören. Und das hat sie getan und heute ist sie Seelsorgerin für ledige Frauen und Mütter, irgendwo, glaube ich, in Boston oder so. Ne? Ja, manchmal wissen wir nicht, warum Gott etwas zulässt, etwas Schweres in unserem Leben. Aber eins können wir wissen, wenn wir das erlebt haben. Er handelt immer aus Liebe an uns. Und er weiß, warum. Wir wissen es nicht, wir kriegen es vielleicht Jahre später erst raus. Abraham hatte diese enge Beziehung gehabt. Und er war an diesem Punkt, dass er völlig überzeugt war, dass Gott das ausführen kann, was er ihm zugesagt hat. Vers 21. Er war völlig überzeugt, dass Gott das ausführen kann, was Gott verheißen hat. Obwohl er ja schon fast 100 Jahre alt war. Und seine Frau Sarah, die ein bisschen jünger war, die war halt auch schon über die Wechseljahre hinaus. Ne? Also rein menschlich gesehen war da eigentlich wirklich nichts mehr drin. mal ein schönes Beispiel gehört, auch gerade über Abraham. Stellt euch vor, wir hätten eine Zeitmaschine und könnten zurückreisen in die Zeit Abrahams. Ja? Kurz bevor der Isaak zur Welt kommen soll. Und Abraham weiß es, dass Gott einlöst, was er versprochen hat, auch wenn es menschlich ganz unmöglich aussieht. Und wir wären vielleicht mit ihm zusammen vor dem Zelt und würden was trinken. Kaffee hatten sie noch nicht, aber dann eben was anderes. Ne, und würden ein bisschen miteinander reden, wären seine Gäste und würden sehen, dass das ein Mann ist, der so viel Freude und Zufriedenheit ausstrahlt. Und das kann nicht nur an dem Reichtum liegen, all den Schafen und den ganzen Weiden voll mit Tieren um ihn herum, die alle ihm gehörten. Sondern da muss noch was anderes sein. Und wir kommen vielleicht ins Gespräch mit ihm und fragen ihn, du bist enorm glücklich, woran liegt das? Und er sagt uns dann, ich werde einen Sohn bekommen. Dann können wir das verstehen. Ich meine, du bist nicht mehr der Jüngste, oder? Und dann noch einen Sohn jetzt? Also das ist schon was Besonderes. Dass du dich da besonders freust, das glauben wir gerne. In deinem Alter, das ist, ja, wie alt bist du denn? Och, ich bin jetzt so fast 100. Ne? Ja, dann, das ist wirklich erstaunlich. Da hast du eine junge Frau, hm? Oh, sie ist ein bisschen jünger, sie ist so etwa 90 jetzt. Sie kriegt mit 90 noch ein Kind, würden wir dann wohl sagen. Mit 90 Jahren noch ein Kind. Wow, das ist wirklich ein Ding. Das ist wirklich außergewöhnlich. Sag mal, wie lang seid ihr schon verheiratet? Ach, das weiß ich nicht mehr so ganz so. Um die 70 Jahre sind es bestimmt schon. Ne? Das wievielte Kind ist das denn? Bisher konnten wir keine Kinder kriegen. Meine Frau konnte nie Kinder kriegen. Das wird das erste sein. Was? Also du meinst, nach 70 Jahren Ehe, in dem Alter, bekommt ihr euer erstes Kind? Das ist sensationell. Da fehlen einem die Worte. Aber jetzt kann man verstehen, dass du dich so freust. Wow, wie lange ist sie denn schon schwanger? Oh, sie ist jetzt noch nicht schwanger. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich meine, spätestens an dem Punkt würden wir wahrscheinlich sagen, er ist ein lieber Opa, komm, lassen wir ihm seine Freude, ne? Und gehen weiter. Na, ganz ehrlich, so ist es doch, so würden wir denken. Abraham hat gewusst, Gott hat ihm das zugesagt. Die Umstände sahen aus, vergiss es, kann nicht sein. Er hat sich auf das verlassen, was Gott zugesagt hat, nicht auf die Umstände geguckt. Und deswegen war er gestärkt im Glauben. Deswegen hat sich das eben auch erfüllt in seinem Leben. Konnte er das sehen, dass das kommt, was Gott ihm zusagt. Und das aufgebaut auf dieser Beziehung. Er hatte ihn als den Treuen erlebt, der seine Zusagen immer einhält, der immer zu ihm steht, der aus Liebe an ihm handelt. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Dann vertrau ihm dein ganzes Leben an. Dann vertrau ihm, dass er auch deine Probleme, egal was für Probleme es sind, dass er die lösen kann. Und dann lass ihn die lösen auf seine Weise. Ich sag dir, das ist besser, als wenn wir uns überlegen, Herr, ich habe eine Idee, mach das doch bitte so. Wie oft habe ich gedacht, weil das kommt leider oft in meinem Leben vor, so langsam wird es etwas weniger, das ist schon mal gut. Also es wird besser, aber es kommt immer noch zu oft vor, dass ich dann später gedacht habe, wie gut, dass Gott das Gebet nicht erhört hat, dass er es nicht so gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe, denn er hat es viel besser gemacht, viel besser. Lass dich auf ihn ein, lass ihn das alles bewältigen, gib ihm das in seine Hände und vertraue ihm aufgrund dieser Liebesbeziehung, die du hast. Halte dich in der Liebe Christi. Bleib an seinem Herzen und lass ihn handeln, wie er es sich vorgenommen hat. Auf ihm kannst du vertrauen, dass er aus Liebe das Gute wirkt in deinem Leben. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass es wirklich Wahrheit ist. Du bist der, auf den wir uns absolut verlassen können. Herr, du liebst uns und es ist so begeisternd, deine Liebe in unserem Leben. Herr, und das wünsche ich mir noch mehr und das wünsche ich für uns alle, dass diese Liebesbeziehung immer fester wird und unser Vertrauen in dich davon noch stärker geprägt wird, dass auch Winde und Stürme, die vielleicht einmal kommen können, uns nicht aus der Bahn werfen, uns auch noch nicht einmal umwerfen können, weil wir in dir fest gegründet sind. Danke für deine Liebe, Herr. Wir preisen dich. Amen.